Je mehr Respekt man vor einem Thema hat, umso mehr werden die Bücher, die Zettel, die Aufschreibungen, die Kopien oder was auch immer. Das Thema für heute habt ihr schon mitbekommen, es geht um das Herz. Justina war so lieb, ihren Eindruck von vor einigen Jahren, glaube ich, mittlerweile mitzuteilen, der mich schon damals sehr berührt hat. Und der bestimmt auch heute noch nichts an Aktualität eingebüßt hat. Vor einigen Monaten hatte ich das Thema Sentimentalität, weil ich über den Bibelvers nicht hinwegkam, in dem von Petrus berichtet wird, der in bester Manier versuchen will, Jesus von seiner Mission abzuhalten. Und er sagt zu Jesus, nein, nein, das soll dir nicht widerfahren, das darf dir nicht geschehen, als Jesus davon redet, dass man ihn umbringen wird. Und er ist sehr sentimental, sehr herzlich bestimmt, aber in dem Moment genau entgegen dem, was Gottes Plan ist. Auch Jesus hat lange gebraucht, sich an dieses Ungeheuerliche heranzutasten und zu gewöhnen und es am Ende anzunehmen. Er hat viel gerungen. Es war unendlich schwer für ihn. Und am Ende hatte er gesagt, Vater, wenn es dann überhaupt keinen anderen Weg gibt, obwohl er ja wusste und weiß, dass Gott nichts unmöglich ist, dann soll dein Wille geschehen, nicht meiner. Und darum kam ich auf das Thema, nicht nur, dass wir manchmal etwas gefühlsduselig sein können, und dass es nicht immer gut ist, weder für uns noch für andere, dass es letztendlich doch um unser Herz geht in jeder Beziehung. Herz, wenn man jetzt die Liste anschaut, Konkordanz nennt sich das, die Liste der Worte, die dann zu finden ist in verschiedenen Bibelstellen, dann findet man eine ganze Batterie an Bibelstellen, es ist sehr viel. Und immer geht es um das Herz. Es geht um das Herz des Menschen in erster Linie, es geht aber auch um das Herz Gottes. Und das Thema ist so gewaltig, dass ich schon etwas weiche Knie bekommen habe und immer noch habe, auch wenn das jetzt nicht sichtbar ist, ich habe ja eine schöne Kanzel hier, weil ich einfach denke, das ist so gewaltig, das Thema. Wie soll ich anfangen und wo soll ich aufhören? Mehr als alles aber hüte dein Herz. Das ist aus Sprüchen. Mehr als alles aber hüte dein Herz, denn in ihm ist das Leben. Das ist eine mehr oder weniger Zusammenfassung eines Buches, was ich gelesen habe und wieder lese. Es ist von John Eldridge und heißt Der ungezähmte Christ. Und ich nehme mir raus, das ein oder andere daraus zu lesen. Immer wenn ich einen Gedanken dazu hatte und nochmal nachlas, fand ich, dass er das schon gut aufgeschrieben hat und war dann so ein bisschen enttäuscht, weil ich natürlich gerne meine eigenen Gedanken zu diesem Thema machen wollte. Nur was soll's, wenn es stimmt, wenn es die Wahrheit ist, dann kann ich auch ab und zu mal in dieses Buch schauen. Beginnen möchte ich mit einer Einleitung, wo er sagt, heutzutage in der Moderne gibt es einen großen Irrtum, dem wir fast alle aufgesessen sind, wonach der Verstand mit Vernunft gleichgesetzt wird und das Herz mit Gefühl. Die meisten Menschen denken so. Erst kürzlich wieder habe ich von einem ansonsten sehr scharfsinnigen Mann gehört, wir denken mit dem Gehirn, wir fühlen mit dem Herzen. Was ist das für ein populärer Unsinn? König Salomo gilt als der Inbegriff der Weisheit und das nicht etwa wegen der Größe seines Gehirns, vielmehr hat er doch, als Gott ihm einen Wunsch freistellte, um ein weises und verständiges Herz gebeten. Unsere tiefsten Gedanken sind in unserem Herzen verwahrt. Also ist unser Herz nicht zuletzt, gut, das ist jetzt nicht so spannend, das Zentrum unseres Lebens, Eigentlich ist das alles und nicht umsonst ist dieses Organ, was in der Mitte unserer Brust sitzt, fast in der Mitte, ein zentrales Organ. Aber Herz ist ja mehr. Herz ist ja das, wo vielleicht der eine oder andere denkt, aus dem Herzen kommt da denn immer nur Gutes? Hat nicht Jesus selbst gesagt, dass aus dem Herzen gar nicht immer nur Gutes kommt? Ja, Jesus hat mal gesagt, dass aus dem Herzen sogar Böses kommt. Es gibt eine Stelle in Matthäus, die können wir uns mal anschauen. Das ist Matthäus 15. Nein, nicht Matthäus 15. Ich erzähle es so, ich muss gucken. Nein. Okay, wir fangen anders an. Das Herz ist ein trotzig und verzagtes Sinn, steht im Mose. Wir denken manchmal, unser Herz ist letztendlich nicht gut, weil wir doch letztendlich aus unserem Herzen auch Gedanken der Boshaftigkeit und des Unfriedens haben. Und weil doch Jesus selber gesagt hat, dass böse Dinge aus unserem Herzen kommen. Wenn wir uns die Stelle aber anschauen, dann ist es eine Stelle, an der Jesus erklärt, warum wir nicht unrein werden von dem, was äußerlich in uns reinkommt. Es ist die Stelle, in der Jesus mit den Pharisäern und den religiösen und frommen Menschen redet, die glauben, alles, was wir äußerlich nicht an uns heranlassen, würde uns auch schon innerlich reinmachen. In diesem Zusammenhang nennt Jesus, dass das, was von außen in den Leib hineinkommt, nicht unrein macht. Es ging um Reinigung von Essen, Handewaschen und so weiter. Also alles Riten, die in der frommen damaligen Zeit sehr weit verbreitet war. Und dem setzt er entgegen, dass eigentlich das, was aus dem Herzen kommt, den Menschen unrein macht. Das ist eine Feststellung, die nicht sagt, jedes Herz bringt es hervor. Aus jedem Herzen kommt automatisch so etwas. Wir kommen vielleicht an den Punkt zu denken, ja, unser Herz ist nicht so ganz in Ordnung. Und wenn wir das feststellen können oder denken oder glauben, dann wäre es doch gut, wenn hier Veränderung eintritt. Und wie gut, das zentrale Thema der Bibel ist ja nicht allein, dass Jesus gekommen ist, um uns zu versöhnen mit Gott, sondern um uns ein neues Herz zu schenken. Ein neues Herz, das hat Gott schon angekündigt, will er uns schenken. Das kennen wir aus Jesaja und Jeremia. Ich will ihnen dann ein neues Herz und einen neuen Geist schenken. Die alten Propheten haben schon 500, 600 Jahre vor Christus darauf hingewiesen, was passieren wird. Und vielleicht können wir das nochmal so in unseren Gedanken mit aufnehmen, dass Gott natürlich uns Versöhnung schenken will. Ohne Versöhnung gibt es ja keine Verbindung zu ihm, klar. Natürlich durch Jesu Tod uns die Schuld vergeben, auch richtig. Denn Schuld steht dazwischen, zwischen Gott und mir, wenn sie nicht beglichen oder gesühnt ist. Aber das Allerwesentlichste ist, Gott möchte uns ein neues Herz schenken. Jeremia sagt er, ich schenke ihnen ein Herz aus Fleisch, ein fühlendes, ein mitfühlendes Herz. Das alte Herz aus Stein nehme ich aus ihrer Brust. Und manch einer hat daraus abgeleitet, dass das steinerne Herz ähnlich ist wie die steinernen Tafeln. Die steinernen Tafeln, auf denen 10 Grundgebote standen, damit der Mensch leben kann. Das sollst du tun, Mensch, damit du leben kannst, damit die Verbindung zu mir, dem lebendigen Gott, nicht abreißt, damit ich dich segnen kann, dass nichts zwischen uns steht. Aber es war eine steinerne Tafel. Sie gingen manchmal noch nicht mal bis in den Kopf, noch nicht mal bis in den Verstand. Und andere wiederum trugen es in ihren Herzen, ohne dass sie jemand gelehrt hätte, ohne dass ihnen das jemand erklären musste, und lebten so, ganz automatisch. Gott schenkt uns also ein neues Herz, weil er Jahre, Jahrhunderte mit ansehen musste, wie das Geboteherz oder das Herz, was durch Gebote gut gemacht werden sollte, nicht funktionierte. Wie viele, viele Menschen haben versucht, aus eigener Kraft gut zu werden, aus eigener Kraft Gutes zu tun, äußerlich in Ordnung, aber innerlich nicht. Und sie haben vielleicht äußerlich die Gebote eingehalten, niemanden zu töten, niemanden zu ermorden, aber innerlich, wie man so schön sagt, aus ihrem Herz eine Mördergrube gemacht. Und Neid, Bitterkeit, Hass und alles Schlimme hat sich angesammelt und Gott hat es gesehen. Und er sieht es auch heute. Er sieht heute in unser Herz und er weiß, wie es darum bestellt ist. Auch so eine schöne Bibelstelle, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht ins Herz. Gott ist es egal, wie es äußerlich aussieht, wie großartig, wie Gloria, wie glanzvoll du vielleicht dastehst. Das ist nicht das Wesentliche, dein Herz ist das Wesentliche. Und genau das Herz will Gott neu schenken. Jetzt sind wir an dem Punkt, Jesus ist gekommen, unser Herz neu zu machen. Richtig neu. Da sind Risse gewesen an dem Bild, was Justina vorhin mitgeteilt hat. Unser altes Herz, unser normales Herz, unser menschliches Herz ist ein Ort der Anfechtung. Jeder von uns trägt in seinem Herzen Verletzungen, Wunden, Risse. Vielleicht ist es sogar gebrochen, vielleicht mehrfach gebrochen worden. Wir trauen ihm vielleicht nicht mehr, unserem Herzen, weil wir nicht wissen, ob wir ihm vertrauen können. Und jetzt kommt Jesus. Und Jesus ermöglicht, dass Gott uns dieses Herz neu schenken kann. Natürlich nimmt er nicht unser leibliches, organisches Herz raus, aber in unserem Herzen will er Heilung bringen. Ein ganz interessanter Aspekt. Er will unser Herz heilen. Gut, wir wissen, Jesus will uns vergeben, er hat uns vergeben, okay. Gut, wir wissen, Jesus will, dass wir ihm nachfolgen, wir wollen ihm nachfolgen, okay. Aber wissen wir auch, dass Jesus in unserem Herz Neues vollbringen will, Neues tun? Das, was da vielleicht noch irgendwo tief verborgen im entferntesten Winkel ist und wir vielleicht schon gar nicht mehr dran denken, verändern, heilen, damit wir nicht irgendwann wie eine Welle auf den Strand auslaufen und uns umschauen und sagen, Gott, wo bist du jetzt? Natürlich will er uns wiederherstellen, natürlich will er aus uns Menschen machen, die nach seinem Herzen sind, also auch ihr eigenes Herz heil haben, in denen ihr eigenes Herz voller Liebe schlägt, ohne Neid, ohne Bitterkeit, aber auch ohne Verletzung. Das ist eine ungeheuerliche Botschaft. Ich denke sofort an die Stelle in der Apostelgeschichte, nachdem kurz nach Pfingsten oder während Pfingsten eigentlich die Menschen ja etwas überrascht sind, was denn da passiert, und Paulus ihnen erklärt, was hier vor sich geht. Und dann spricht er davon, dass Jesus gekommen ist und dass er der Messias ist. Und am Ende steht hier im Apostelgeschichte 2,37, als sie aber das hörten, was Petrus ihnen da gesagt hatte, als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Dieses ging es ihnen durchs Herz ist sogar ein Wort, was in der krassen Form hier nur einmal im Neuen Testament vorkam. Das habe ich mir mal gemerkt von unserem Pastor, der das gepredigt hatte. Ich muss nur sehen, wo ich es aufgeschrieben habe. Dann kann ich euch da auch den Fachbegriff sehen. Katanisso cordia heißt das Ganze und heißt so was wie durchstoßen, durchstechen. Das heißt, es durchdrang ihr Herz. Es ging nicht nur so, was ist das jetzt, sondern es durchdrang ihr Herz. Und sie fragten, was sollen wir tun? Wer die Apostelgeschichte mal angefangen hat zu lesen, und ich kann es jedem empfehlen, weil es ist eine ideale Zusammenfassung eigentlich von der ganzen Geschichte über Jesus oder auch davor, der weiß, dass danach Petrus spricht und sagt, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Wo wird die Gabe des Heiligen Geistes reingegeben? Nee, nicht in den Verstand, ins Herz. Es ist eine herzliche Gabe. Unser Herz ist es, was hier erneuert wird. In unser Herz dringt diese Botschaft, wenn sie denn durchdringt. Oder es ist so, wie es mal war in dem Moment, als Jesus sagt, dieses Volk ehrt mich zwar mit den Lippen, aber nicht mit dem Herzen. Und er sagt, sie haben ein verstocktes Herz und ich kann nicht hineinkommen, um sie zu heilen. Unser Herz muss also neu werden. Und das ist kein einmaliger Akt, der abgeschlossen ist in dem Moment, wo ich mit Jesus gehe und sage, okay, jetzt ist alles gebongt. Um das zu erkennen, kann man sich ja mal vorstellen, wenn die Botschaft Jesu durch das Herz der Menschen dringt, und viele hier haben ja erlebt, wie sie erwischt wurden von dieser Botschaft. Und viele von euch haben gesagt, ja, das will ich tun. Ich will Buße tun, Jesus mein Leben anvertrauen und will mit Gott wieder neu starten. Der weiß und kann sich ableiten und vorstellen, wie sehr jemand anderes, der dagegen ist, dass solches passiert, genau auf unser Herz abzielt, genau das madig machen will, was Gott hier Wunderbares tut durch Jesus. Und so müssen wir uns vielleicht neu bewusst machen, dass unser Herz ein Kampfplatz ist, ein umkämpftes Gebiet. Und nichts tut der Feind lieber, als in unser Herz Misstrauen zu säen, unser Herz zweifeln zu lassen, sogar so weit, dass er es schafft, dass wir unserem Herz nicht mehr vertrauen. Sollte das wirklich so sein? Sollte Gott das wirklich gut gemacht haben? Sollte er mein Leben heilen können? Geht es nicht um die Heilung der Welt? Die Kranken brauchen den Arzt. Ich brauche doch jetzt gar nicht so viel. Ich habe doch Jesus. Das ist Lüge. Das ist falsch. Umso mehr will Jesus heute dein Herz aufbauen, erneuern, zusammenbinden, heilen. Mit Leben und Liebe erfüllen. Könnt ihr euch vorstellen, dass Gott diese Welt durch unser Herz erreichen will? Du kannst 100 Wahrheiten oder 1000 Wahrheiten, du kannst die ganze Bibel immer wieder rezitieren. Wenn du Menschen hast, denen du das versuchst nahezubringen, merkst du manchmal, wie das auch an ihnen abperlt. Das Geheimnis, der Schlüssel ist doch unser Herz. Und wenn wir, selbst wenn wir Jesus kennen, unser Herz vor ihm verstecken, sei es nur an Teilen, dann werden wir auf dem Weg Schwierigkeiten haben oder werden vielleicht irgendwann wie ausgebrannt sein, wie ausgelaugt. Werden wir nicht begreifen, dass Jesus uns meint und nicht in erster Linie den Nächsten. Natürlich ist das ohne Frage, dass wir den Nächsten lieben wie uns selbst. Und wir haben diesen merkwürdig verdreht, diesen Vers, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und haben dann plötzlich einmal das eine überhöht und einmal das andere. Es gibt Menschen, die lieben nur die Nächsten und sich selber stellen sie am liebsten in den Keller. Und Gott sagt, was machst du da? Komm heraus. Meine doch nicht, du wirst jetzt plötzlich unwichtig. Und die anderen auf der anderen Seite, die sagen, ja, ich muss mich selber lieben, ja, sonst kann ich ja andere nicht lieben. Und das gerät aber völlig verzerrt zu einer Eigenliebe, die sich so überhöht, dass das schon fast wieder Selbstsucht ist. Genau das ist auch nicht das Ziel, sodass ich mir vorstellen kann, wie Gott sagt, ey, es geht nicht immer um dich. Ich selber bin eher der erstere Typ, dass ich denke, naja, ich mit meinen kleinen Problemen, wenn ich die Welt anschaue, dann ist das eine ganz andere Nummer hier. Also da muss ich jetzt nicht zu Jesus kommen, weil ich mich gerade nicht fühle oder irgendwas nicht in Ordnung ist. Das klärt sich ja. Jesus ist doch da. Und so, witzige Sache oder ein sehr berührendes, stehe ich vor 2 Wochen in so einem Chor, mit dem ich so ein Wochenende lang gesungen habe. Und ein Stück haben wir eingeübt, da muss so eine Einlage rein, die ist so ein bisschen gerappt. Und es hat sich keiner von den 50 Leuten, also gut, es waren 50 Leute, es waren so etwa die Hälfte Männer, und es sollte ein Mann so ein bisschen so in dieses Lied reinrufen, so, ja Gott, wo bist du nun, hast du uns verlassen? Irgendwie so, wie so ein Rap eben. Und da habe ich gesagt, ja gut, kann ich ja versuchen, kein Thema und so. Und habe das so mal ein bisschen probiert, hat auch einigermaßen geklappt. Ich fand es nicht so toll, aber es war dann okay und stehe so in dem Chor und denke so, na hoffentlich klappt das heute alles. Und denke dann noch so, naja, es geht ja nicht um dich. Und in dem Moment sagt die Chorleiterin vorne, und ich freue mich so, dass heute Ralf hier ist, um diesen Rap mit uns zu machen. Ich denke so, huch, kalt erwischt, weil ich manchmal erlebe, dass Gott mir sagt, es geht nicht immer um dich, aber es geht um dich. Ja, du darfst es annehmen. Du bist wichtig. Du bist jetzt nicht unwichtig oder andere sind jetzt wichtiger. Es gibt immer Momente, wo anderes wichtiger ist, klar. Aber versteht, Gott sagt da nicht nur so, du bist mir wichtig. Warum sagen wir den Kindern, du bist uns wichtig? Warum singen wir in so einem Kinderlied, das ist sehr stark, du darfst sein, wie du bist? Warum machen wir ihnen Mut? Warum sehen wir erstmal nur das Gute, was letztendlich aus ihrem Herzen kommt? Und unterstellen nicht, oh, das ist alles böse und das muss noch umgebogen werden. Wie oft sind es denn Verletzungen? Wie oft sind es denn Dinge, die in unserer Kindheit massiv schiefgelaufen sind, die wir ein Leben lang mit uns rumtragen? Ich kenne Menschen, die noch mit 70 ihren Eltern nicht vergeben konnten und auch mit 80 nicht, weil Dinge nicht gelaufen sind, wie es gut war für sie. Und es ist tatsächlich manchmal sehr traurig und sehr dramatisch, was passiert ist. Und doch, wir kommen nicht weiter, wenn das in uns noch quer steht. Und Gott kommt nicht weiter. Ein wichtiger Aspekt. Denke nicht, das passiert so im Verlauf der Dinge ganz automatisch. Vielleicht hast du gesagt, okay, Jesus habe ich mein Leben gegeben. Vielleicht hast du gesagt, okay, ich bin versöhnt mit Gott. Vielleicht hast du ihm auch dein ganzes Leben hingegeben und hast ihn in dein Herz eingeladen. Aber der nächste Schritt und immer wieder der nächste Schritt ist, lade Jesus in dein Herz ein und bitte ihn, das ganze Herz wiederherzustellen. Das Herz wiederherzustellen, damit es erfüllt wird, damit es glänzt, damit es überfließt, damit wir herzlich sind, voll herzlicher Liebe, voll Erbarmen, voll Mitleid, voll Anteilnahme, bereit, dem anderen Gutes zu tun. Und wir müssen sogar unser Herz schützen. Wie heißt es in der Epheser-Stelle, Epheser 6, in der Waffenrüstung Gottes? Auch so ein plakativer Begriff, die Waffenrüstung Gottes. Da gibt es verschiedene Rüstungsteile. Es gibt nur einen Angriff, eine Angriffswaffe, das ist das Schwert. Wer das gelesen hat, weiß, das Schwert ist das Wort Gottes, mit dem wir die Angriffe, die auf unser Leben, unseren Glauben, unser Herz gehen, abwehren können. Und natürlich zielt der Feind, der Satan, der Durcheinanderbringer oder der Lügner von Anfang an, natürlich zielt er darauf, dass unsere Wahrheit untergraben wird. Darum fängt es an mit dem Gürtel der Wahrheit. Wer mal eine weite Hose hatte, die ohne Gürtel runtergerutscht ist, weiß, dass er damit nicht laufen kann. Wahrheit, das ist das Gegenstück zu der Lüge, die Satan in unser Leben bringt, in unser Gedanken und bis hinein, hoffentlich nicht, aber manchmal in unser Herz. Und was ist denn der Panzer der Gerechtigkeit als dieser Schild, der letztendlich unseren zentralen Bereich, nämlich unser Herz, schützen soll? So wie auch der normale Rüstungspanzer ja dieses Lebensorgan am besten schützen muss. Heute schusssichere Westen und was es alles gibt. Ja, Satan greift unser Herz an. Unser Herz, das ist der Sitz unserer Emotionen, also unserer Gefühle, aber auch unserer Emotionen, unseres Selbstwertgefühls und unseres Willens. Drei Dinge, drei wichtige Dinge, die immer wieder angefochten werden. Legt an den Panzer der Gerechtigkeit. Es ist nicht unsere Gerechtigkeit, die wir da anlegen. Nein, es ist die Gerechtigkeit Jesu, in die wir hineinschlüpfen dürfen. Wie in einen Mantel. Wir müssen nicht lange suchen, ob wir gerecht sind, haben wir denn alles richtig gemacht. Das sind immer so Sachen, da verlieren wir uns. Wir dürfen auf die Gerechtigkeit Jesus bauen. Das ist die einzige Gerechtigkeit, die absolut ist, die hält und die uns auch schützt. Unseren Willen, unsere Emotionen und unser Selbstwertgefühl. Und dann sind auch weitere Sachen wie die Schuhe, damit wir auch bereit sind, das Evangelium weiterzusagen. Das heißt, anderen Menschen natürlich davon zu erzählen. Sicher, wir wollen ja nicht alleine mit unserer herrlichen Botschaft bleiben. Aber auch der Schild des Glaubens, weil wir werden angegriffen durch Versuchung, durch Beleidigung. Mit einem Schild kann man manches abwehren. Und Helm, der Helm, das ist so unser der Helm schützt den Kopf, natürlich unsere Gedankenwelt, unser Verstand. Satan will immer wieder auch Zweifel an Gott schüren. Und Zweifel an der Erlösung. Bin ich es wirklich wert? Bin ich tatsächlich erlöst? Ich kämpfe doch so. Mir passieren immer wieder Sachen. Ja. Lass Jesus an dein Herz. Lade ihn ein. Er ist ein Gentleman. Er sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Er bricht da nicht einfach ein, so ich mache jetzt mal Ordnung, sondern er sagt, darf ich dich heilen? Lässt du zu, dass ich dich an den Stellen heile, die du sorgsam verschließt, manchmal sogar vor dir selber? Das ist nicht eine Sache von Minuten oder Sekunden oder so. Das ist manchmal ein langer Weg, natürlich. Nur, wenn man ihn geht, dann hat man die Chance aufzublühen. Wir sind das Volk Gottes. Wir sollen reine Herzen bekommen. Lassen wir Jesus ans Werk. Er ist der Meister, der absolute Meister, was das betrifft. Wir selber können es im Zweifelsfall verfuschen. Ein letztes möchte ich gerne mit euch teilen. Das ist eine Geschichte von Katharina von Siena. Katharina von Siena, eine sehr bemerkenswerte Frau, lohnt sich auch mal so ein bisschen zu schauen, wie sie gelebt hat. Katharina hatte gerade einen Ort aufgesucht, sehr verschwiegen, wie es in der Bibel steht, ein stilles Kämmerlein, um zu beten. Als sie zu beten begonnen hatte, gellten ihr die Ohren von lästerlichen Worten. Und so schrie sie zu Gott: Sieh doch, Herr, ich bin hierher gekommen, um dir meinen Tag zu widmen. Nun schau dir das an, was passiert. Und der Herr sagte: Gefällt dir das, Katharina? Oh nein, Herr, gab sie zur Antwort. Da sagte der Herr: Es macht dir deshalb so zu schaffen, weil ich in dir wohne. Und im Rückblick fährt Katharina fort, diese Worte brachten mir augenblicklich Einsicht, was mein Problem war. Ich wusste, dass das Problem nicht in meinem Denken oder in meinem Herzen lag, sondern dass es ein Anschlag von außerhalb war, vom Ankläger meiner Seele. Ich wusste ohne jeden Zweifel, der, der in dir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Also flehte ich Gott an, nimm es weg, Herr. Schick dieses unflätige, schreckliche Ding weg. Aber der Herr sagte, nein, das wirst du tun. Du wirst es tun. Damals habe ich verstanden, was geistliche Vollmacht ist. Gegründet in Gott und er in mir, nahm ich die Vollmacht über den bösen Geist in Anspruch, wenn er sich zeigte, und befahl ihm zu verschwinden. Es hat einige Monate gedauert, eine Zeit, in der ich konzentriert einüben konnte, aus der Mitte heraus zu handeln, wo Christus wohnt. Und dann war ich völlig frei von diesen Anfechtungen. Könnt ihr euch vorstellen, dass Gott diese Welt durch euer Herz verändern will? Amen.